Ja, ihr Lieben, ich finde es persönlich ganz kostbar, wenn Menschen aus ihrem eigenen Glauben erzählen. Wenn sie davon berichten, was sie mit Jesus erlebt haben, dann motiviert mich das auch, im Glauben Schritte zu gehen. Das finde ich immer spannend. Und darum haben wir gesagt, oder wir haben es angedacht, da werdet ihr im nächsten Gemeindeforum noch mehr zuhören, dass wir regelmäßig in unseren Gottesdiensten einen Raum anbieten wollen, wo Menschen von ihren Erfahrungen mit Gott erzählen. Wo Menschen darüber erzählen, was sie mit Jesus erlebt haben. Und das kann andere ermutigen, auch auf Gott zu setzen. Heute haben wir in einem Predigttext so etwas Ähnliches. Heute hören wir von Paulus, hat Wilfried Hans schon gesagt. Und Paulus, was er erlebt hat und wie sein Glaube mit seiner Biografie, mit seiner Lebensgeschichte zu tun hat. Es gibt ja keinen im Neuen Testament, von dem wir so viel wissen wie von Paulus. Die Apostelgeschichte des Lukas erzählt von Paulus. Es gibt 13 Paulusbriefe, die von Paulus erzählen. Also über ihn wissen wir ziemlich gut Bescheid. Und der Text, den wir gehört haben, der ist schon auch umfangreich und ein bisschen komplex, aber ich möchte anhand von 3 Aspekten deutlich machen, um was es eigentlich hier geht und was dieser Text mit eurem Leben zu tun hat und mit meinem Leben, denn die Bibel ist relevant, die Bibel ist aktuell. Mein erster Gedanke, unser Glaube und unsere Lebensgeschichte hängen zusammen. Unser Glaube, unser Denken und unsere Biografie sind eng miteinander verknüpft. Das ist meine erste These. Unser Glaube, auch unsere Theologie, ist nicht von unserer Lebensgeschichte zu trennen. Nun sagst du vielleicht, ich habe keine Theologie, ich bin doch kein Theologe. Sag ich doch. Jeder von uns hat eine kleine Theologie. Denn du denkst ja irgendwie über Gott. Du machst dir irgendwelche Vorstellungen, wie Gott ist, wie es mit uns meint. Du hast ein bestimmtes Bild von uns Menschen, wie wir Menschen ticken. Du hast ein bestimmtes Bild von Kirche und Gemeinde. Du hast ein bestimmtes Bild von Glauben und von Christsein. Also wir alle haben unsere kleine Theologie, wir haben unsere Überzeugungen. Und das ist klar, das ist so. Und ich glaube, dass diese Überzeugungen nicht zufällig vom Himmel gefallen sind, sondern dass sie auch ein Ergebnis von Prägung und Erfahrung sind. Bei Paulus können wir das sehr schön sehen. Paulus hat ja viel geschrieben und es ist auch manchmal kompliziert, was er schreibt, aber man kann seine zentrale Botschaft ganz einfach zusammenfassen. Paulus sagt im Kern, Gott möchte, dass du sein Freund bist, seine Freundin, sein Kind. Gott möchte sich mit dir verbinden. Und zwar tut Gott das nicht, weil du ihn beeindrucken kannst, weil du viele fromme Werke tun kannst, weil du besonders fromm sein kannst, sagt Paulus, sondern Gott tut das gratis, aus Gnade, einfach so aus Liebe will dich Gott annehmen, einfach aus Liebe, einfach weil er so großzügig ist, will er dich begnadigen, will er dich im Gericht freisprechen, du kannst ihm nichts beweisen und du musst ihm auch nichts beweisen, sondern er schenkt es dir gratis. Und wir Menschen ticken eigentlich ein bisschen anders. Wir sind in unserer Welt anderes gewohnt. Wir müssen uns beweisen, um Anerkennung zu erhalten. Bei unserem Chef müssen wir zeigen, dass wir es wert sind, in der Firma zu sein. Bei dem anderen Geschlecht oder bei der Partnerin, bei dem Partner, da müssen wir gut aussehen möglicherweise oder um eine Frau, einen Mann zu gewinnen. Ja, dann machen wir uns gut her, dass wir schick sind und gut aussehen. Wenn wir Geld haben, wenn wir erfolgreich sind, dann haben wir Ansehen. Wenn jemand einen Titel trägt vor dem Namen, der hat Ansehen. Also unsere Erfahrung ist, wenn wir uns Mühe geben, dann bekommen wir Ansehen und Anerkennung. Und so ticken auch Religionen. Ob man den Islam hat, ob man das Judentum hat, im Buddhismus, überall gilt, wenn du dich bemühst, wenn du dich ordentlich investierst, dann bekommst du auch sozusagen eine Belohnung. Paulus sagt, das ist nicht richtig, sondern Gott liebt dich, auch wenn du nicht fromm bist, auch wenn du ganz weit weg bist von ihm, einfach weil seine Gnade so groß ist. Er liebt dich, auch wenn du richtig weit weg bist. Das ist, vereinfacht gesagt, die zentrale Botschaft. Wenn man das kapiert hat, hat man 13 Paulusbriefe kapiert, kann man sozusagen sagen. Klammer auf, ob der Jakobus das auch so sagt, sehen wir am Mittwoch. Soweit aber erstmal Paulus. Und jetzt ist die spannende Frage, woher hat Paulus das, dieses Denken? Hat er das aus einem frommen Buch? Fehlanzeige. Hat er das von einem Pastor? Fehlanzeige. Hat er das aus dem Alten Testament? Ja, aber nicht eigentlich, nicht ursprünglich. Das hat das hat einen anderen Hintergrund. Die Antwort ist, Paulus hat das selbst erlebt. Er hat diese Botschaft, diese Grundüberzeugung, die er dann auch verteidigt hat, die hat er in seinem eigenen Leben erfahren. Was ist passiert? Es gab zwei verschiedene Phasen in seinem Leben. Der frühe Paulus, der war ein perfekter Jude. Der hat alles richtig gemacht. Der war sogar ein Pharisäer, ein Schriftgelehrter. Wir haben eben in der Lesung gehört. Er kann ganz demütig sagen, vor dem Gesetz bin ich untadelig. Zu Deutsch, ich habe alle Gebote gehalten. Immer. Darf ich mal fragen, wer von euch alle Gebote gehalten hat? Na, das ist ja mittelmäßig. In Pinneberg sieht das auch nicht besser aus. Aber ich ja auch nicht, ne? Paulus sagt das und er meint das so. Vor dem Gesetz bin ich untadelig gewesen. Er war ein perfekter Jude. Ein Vorzeigejude. Und gleichzeitig war er ein Fanatiker. Er war der erste große Christenverfolger. Er hat sich so in seine Theologie reingesteigert, dass er die ersten Christen gnadenlos verfolgt hat. So, und dann kommt es in seinem Leben und das ist jetzt die Biografie. Das ist eben die Erfahrung. Jetzt kommt es zur großen Wende. Vor der Stadt Damaskus macht er eine umwerfende Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus tritt in sein Leben und er fliegt vom Pferd und alles ist anders. Ja, alles wird in Frage gestellt. Sein ganzes Denken wird über Bord geworfen. Es ist alles anders plötzlich. Die große Wende. Und was macht er dir? Welche Erfahrung macht er jetzt? Er macht jetzt die Erfahrung, dass es keine Anklagen gibt. Keine Vorwürfe. Jesus sagt nicht, mein Freund, ich bin enttäuscht von dir. Du musst jetzt erstmal sehen, dass du dich bewähren kannst. Nee, keine Anklage, keine Vorwürfe, sondern er begnadigt ihn einfach so. Er begnadigt ihn und sagt, ich möchte, dass du mein Kind bist, mein Freund und ich möchte sogar, dass du der Heidenapostel bist. Ich möchte, dass du in alle Welt ziehst und die Menschen für mich begeisterst, die Menschen zum Glauben an mich führst. Keinerlei Vorwurf, nur Gnade. Das haut ihn um. Und das krempelt sein gesamtes Denken um. Und das hat seinen Glauben geprägt und das hat seine Verkündigung geprägt. Und weil das so wichtig ist für ihn, darum ist er auch da so kompromisslos. Und darum kämpft er auch im Römerbrief, im Galaterbrief um diese Wahrheit, dass die Gnade gilt und nur die Gnade. Und wir als evangelische Christen haben uns ja auch in der Reformation darauf besonnen. Allein die Gnade bringt uns in den Himmel. So, jetzt möchte ich das mal im Blick auf uns deuten. Ich habe ja gesagt, was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, das gilt auch für deinen und für meinen Glauben. Überleg doch mal, wo kommt denn dein Glaube her? Warum denkst du so über Gott, wie du über ihn denkst? Wer hat dich geprägt? Wer hat dich zu dem gemacht, der du heute bist? In deinen Fragen, in deinen Zweifeln, in deinem Menschenbild. Bei mir ist das eine schöne Mischung gewesen. Natürlich habe ich Theologie studiert und weiß vieles aus Büchern, aber die entscheidenden Erfahrungen mit Gott habe ich in meinem Heimatdorf gemacht auch. Da war ich in der Jungschar im Jugendkreis, da habe ich unseren Pfarrer kennengelernt, ja. Da habe ich Erfahrungen mit Gott gemacht und in tiefen Krisen, ich bin echt schon durch tiefe Krisen gegangen, das könnt ihr mir glauben. Und da habe ich Gott erlebt und all das zusammen, meine Prägung zu Hause, meine Theologie, mein Theologiestudium und meine Erfahrungen in den Krisen. All das führt dazu, dass ich so über Gott denke, wie ich über Gott denke. Und natürlich predige ich euch auch das, was ich von Gott glaube, was richtig ist und was ich erkannt habe. Und jetzt frage ich dich, wie ist es bei dir? Was ist in deinem Glauben besonders wichtig? Was ist in deinem Glauben bedeutsam? Welche Lebensstationen haben dazu geführt, dass du so glaubst, wie du glaubst? Welche Menschen haben dich geprägt? Und da gibt es ja auch nicht nur positive, da gibt es ja auch negative Prägung, ja? Da gibt es ja auch Menschen, wir hatten eine Oma, die hat immer Angst gemacht vor dem Glauben, die hat immer gedroht mit Gott und so. Man kann ja auch negativ geprägt worden sein. Wer hat dich geprägt? Was hat dich geprägt? Welche Krisen musstest du durchleben? Und was haben die Krisen in dir bewirkt? Welche Spuren haben Krisen in deinem Leben hinterlassen? Mach dir darüber Gedanken. Und wenn es Gutes war, dann feiere das, dann freu dich darüber, dann freu dich über die guten Spuren. Und wenn du sagst, na, ich habe gelitten, weil Menschen mir Gott madig gemacht haben, dann darfst du dich davon abgrenzen. Du musst dem nicht glauben, was deine Mutter dir über Gott erzählt hat, wenn es dem nicht entspricht, was die Bibel sagt. Also, wer bist du und was glaubst du und warum? Dazu lade ich dich ein, mach dir darüber Gedanken. Der zweite Gedanke aus unserem Text ist Klarheit. Vielleicht kennt ihr den Ausdruck Schwarz-Weiß-Malerei oder ein Schwarz-Weiß-Denken. Ja? Leute, die Schwarz-Weiß denken, das sind Leute, die nur in Extremen denken. Wahr und falsch, richtig und böse oder so, gläubig und ungläubig, die die Welt einteilen, das ist gut, das ist schlecht. Ein Schwarz-Weiß-Denken ist ganz, 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 ganz selten gut. Ein Schwarz-Weiß-Denken führt oft zu Extremismus, zu Radikalismus, zu Fundamentalismus. Schwarz-Weiß-Denken ist einfach, ja. Man teilt die Welt ein in Gut und Böse. Man muss nicht nachdenken, man muss nicht groß differenzieren, sondern man hat seine Schubladen und alles, was man erlebt, packt man in diese Schubladen und alles ist gut. So funktioniert Schwarz-Weiß-Denken und das gibt es in unserer Gesellschaft, im politischen Bereich, aber auch im religiösen, im kirchlichen Bereich. Und Schwarz-Weiß-Denken ist gefährlich und Schwarz-Weiß-Denken geht an der Realität vorbei. Denn unser Leben ist doch nicht so. Unser Leben ist doch nicht immer so oder so. Es gibt doch auch Grautöne. Es gibt doch Dinge dazwischen, wenn wir ehrlich sind. Und wenn es gut läuft, gibt es ganz viel Buntes in unserem Leben. Aber das Leben ist doch nicht nur so oder nur so. Und da werde ich immer ganz vorsichtig und skeptisch, wenn Leute gerade auch in Kirchen mit diesem Schwarz-Weiß-Denken auftreten. Das ist selten, ganz selten richtig. Aber, jetzt kommt mein Aber. Paulus war ein hochintelligenter Mann und der zeigt auch in seinen Briefen, dass er sehr wohl unterscheiden kann, dass er differenziert. Aber hier ist Paulus ein ausgesprochener Schwarz-Weiß-Denker. Der sagt zum Beispiel, wir haben es eben in der Lesung gehört, seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was früher wichtig war. Alles ist nur noch Dreck. Finde ich jetzt eigentlich keinen guten Umgang mit der eigenen Biografie. Ne? Wenn ich in der Seelsorge Menschen begleite, dann mache ich ihnen immer Mut, auch ein Ja zu der eigenen Geschichte zu finden, auch sich damit auszusöhnen. Aber Paulus ist radikal. Er sagt, angesichts dessen, was ich jetzt weiß, was ich verstanden habe, ist alles von früher nur noch Dreck. Das finde ich schon krass. Ob man das immer so machen muss, finde ich nicht. Aber wir können was Wichtiges hier von Paulus lernen. Nämlich, es gibt Dinge im Glauben, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Ja, die kann man stehen lassen, da kann man differenzieren. Der eine kann so denken, der andere kann so denken. Da sind Grautöne, okay. Aber es gibt Fragen im Glauben, da gibt es keine Verhandlungsbasis. Da kann man keine Kompromisse schließen. Dinge, die für einen so lebenswichtig sind, dass man da nicht rüber verhandeln will. Dass man da auch nicht diskutieren will und dass man da auch nicht sagen will, ja, mal gucken, vielleicht denke ich nochmal anders dazu. Es gibt unterschiedliche Fragen zum Glauben und damit muss man auch unterschiedlich umgehen. Und so ist das hier bei Paulus. Das ist keine Spitzfindigkeit, dass man sagt, ja gut, der Theologe und so. Nein. Diese Botschaft, dass Gott aus Gnade rettet ohne unsere Werke, dass Gott aus Gnade rettet, ohne dass wir es ihm beweisen könnten, das ist für ihn keine Spitzfindigkeit. Das ist für ihn so grundlegend, warum? Ich habe es eben erklärt, weil es seinen eigenen Glauben ausmacht, weil es seinen eigenen Glauben hält, weil es die Mitte ist, weil es das Fundament ist für seinen Glauben. Dafür kann er da keine Kompromisse gehen, da will er nichts verhandeln, da will er auch nicht groß diskutieren. Und es ist dann schon so nachträglich, wenn wir den Römerbrief lesen, dass er das auch bewahrheitet sieht im Alten Testament. Ja? Aber an dieser Stelle ist er nicht kompromissbereit. Da ist er ein Schwarz-Weiß-Denker. Da geht es ihm um Klarheit. Und auch ich kenne das aus meinem eigenen Leben, aus meinem eigenen Denken. Durch mein Studium und durch meine Lebenserfahrung und durch meine pastorale Erfahrung, 23 Jahre Pastor, habe ich, finde ich persönlich, mich geweitet in meinem Denken. Ja, ich habe so vieles dazu entdeckt und dazu gewonnen. Fremdes, Leute, die anders an Gott glauben, die finde ich nicht mehr gefährlich, so wie früher, die finde ich interessant. Ja, ich lerne gerne von anderen, die anders glauben. Ökumene habe ich entdeckt. Ne? Was kann man von katholischen Christen lernen, von orthodoxen Christen lernen? Ich habe auch gelernt, die Bibelwissenschaft mit ihren manchmal auch kritischen und komischen Meinungen auch stehen zu lassen und Gutes dabei zu entdecken und weniger Gutes sein zu lassen. Ich habe wirklich vieles entdeckt und es gibt auch viele Fragen, da diskutiere ich ja mit meinen Kollegen drüber und das kann man so sehen, das kann man so sehen, ja, über Glaube, über Taufe, das kann man so sehen oder auch so, über das Abendmahl, über Bekehrung und Glaube und Christsein. Es gibt so viele Bereiche, die meisten Bereiche, dann finde ich es sogar spannend, wenn jemand anders tickt und da will ich von dem anderen lernen und mit ihm im Dialog sein. Die meisten Dinge, da bin ich total offen. Und die sind für mich verhandelbar, für mich persönlich. Aber es gibt auch Dinge, die sind für mich persönlich nicht verhandelbar. Da bin ich nicht bereit, irgendetwas von Preis zu geben von meiner Überzeugung. Und das ist im Kern die Person und das Wirken von Jesus Christus. Wer Jesus Christus ist für mich, das ist für mich nicht verhandelbar. Es ist für mich nicht verhandelbar, dass Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist. Ja? Es ist für mich nicht verhandelbar, dass er wirklich auferstanden ist. Es ist für mich nicht verhandelbar, dass er wiederkommen wird, dass er die Schlüsselperson ist in dieser Welt. Es ist für mich nicht verhandelbar, dass er der einzige Weg zu Gott ist. Diese Dinge über Jesus, sie sind für mich nicht verhandelbar, weil sie gehören zur Mitte meines Glaubens. Mein Glaube ist sehr stark von den verschiedenen Prägungen her auf Jesus bezogen. Und das, was ich über Jesus glaube, ich höre mir gern an, wenn andere was sagen. Aber ich sage nicht, ich möchte mein Herz für anderes öffnen. Weil dieser Jesus, der wirklich die Mitte ist und der das Fundament ist, von dem kann ich nichts weggeben, da kann ich nichts weglassen, weil er mich hält und trägt im Leben wie im Sterben. Und ich glaube, das gibt es. Ich glaube, es gibt diese Punkte. Und ich frage dich, wie ist das in deinem Leben, in deinem Glauben? Wenn wir jetzt einen Gesprächskreis hätten, würde ich fragen, was in deinem Glauben ist zentral? Was in deinem Glauben ist so bedeutsam, dass du sagst, das ist das Wichtigste für mich? Und was ist so wichtig, dass du sagst, das lasse ich mir auch von jemandem madig machen? Das lasse ich mir auch von jemandem kaputt reden? Ich finde das spannend, sich diese Frage mal zu stellen. Welcher Inhalt, welcher Gedanke an Gott ist das Wichtigste in meinem Leben? Und da ist Klarheit wichtig, Klarheit und Eindeutigkeit. Und der dritte Gedanke, der ist jetzt auch noch ganz wichtig, nämlich Demut. Eindeutigkeit und Klarheit sind wichtig. Das Problem ist, dass Leute, die so auftreten, häufig arrogant rüberkommen. Ne? Besserwisserisch, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen. Manchmal kommen wir Gemeinschaftsleute anderen auch so vor. Ja? Je evangelikaler, je frömmer, desto mehr haben die Leute das Gefühl, der weiß es aber ganz genau, der hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und das darf natürlich nicht sein. Und so wollen wir als Christen ja auch nicht sein. Und da finde ich den Paulus auch wieder spannend hier. Paulus sagt nämlich, ich möchte nicht behaupten, das war am Ende des Lesungstextes von Wilfried, ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe. Dass ich am Ziel bin. Ich laufe. Ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich bin von Jesus Christus ergriffen. Und das finde ich ganz wichtig. Ja? Dass zur Klarheit noch die Demut dazu gehört. Dass wir sagen, ja, das ist meine Überzeugung. Das ist meine Meinung, das ist meine Erkenntnis. Aber ich habe die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern meine Erkenntnis, die des Thorsten Küster und die von Gerhard Schrader und wer hier immer noch sitzt, das ist immer Stückwerk. Es ist immer vorläufig. Es ist immer ein Ergebnis aus Biografie, aus Erfahrung, aus Bibellektüre. Es ist deine Wahrheit, es ist meine Wahrheit, aber sie ist und bleibt Stückwerk. Und darum sollten wir in Demut, wenn wir mit anderen reden, immer das in Demut tun. Und nie mit einer Haltung, ich habe die Wahrheit. Nein, Paulus sagt, ich habe die Wahrheit nicht ergriffen. Die Wahrheit, Jesus Christus hat mich ergriffen. Und das ist ein anderer Ansatz. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Paulus wird hier sehr persönlich und er zeigt, und das gilt auch für euch, dass unser Glauben, unser Denken mit unserer Lebensgeschichte zusammenhängen. Wenn das nicht so wäre, würde auch Psychotherapie nicht funktionieren, denn die funktioniert genau auf dieser Ebene, weil eben unser Denken, unser Verhalten, unser Fühlen mit der Lebensgeschichte zusammenhängen. Und das gilt auch für den Glauben. Und drei wichtige Punkte hatte ich entfaltet, die will ich nochmal zusammenfassen. Erstens, überlege dir mal, welche Stationen in deinem Leben haben dazu geführt, dass du so glaubst, wie du glaubst? Welche Menschen haben dich geprägt? Wofür willst du dankbar sein und wo willst du dich abgrenzen? Der zweite Gedanke war, Welche Inhalte sind dir so bedeutsam, dass sie für dich nicht verhandelbar sind? Welche Inhalte sind so, dass sie sagt, das ist der Kern und darüber will ich nicht diskutieren? Und das andere ist, wie können wir Klarheit und Demut verbinden? Wie können wir einerseits klar sein und trotzdem in unserem Auftreten demütig? Amen.